ARD.
Bevor wir über unseren heutigen Tatort reden, will ich direkt mal hervorheben, warum das keine Folge wie jede andere ist. Denn was unsere heutige Geschichte so besonders macht, sie ist jetzt noch nicht abgeschlossen, obwohl sie schon Jahrzehnte zurückliegt. Denn es geht um die Frage, ob ein Teenager, der vor knapp 80 Jahren seinen Mut und seine Überzeugungen mit dem eigenen Leben bezahlt hat, ob genau dieser Teenager für seine Tapferkeit heute von einer großen Anzahl an gläubigen Christen als Märtyrer verehrt wird und ob er deshalb selig gesprochen werden muss, also selig gesprochen von der katholischen Kirche. Dieser junge Mann, von dem ich rede, der heißt Walter Klingenbeck. Die Geschichte seines viel zu kurzen Lebens hat mit seiner außergewöhnlichen Zivilcourage zu tun. Wir beginnen sie im Jahr 1941 in der Stadt, in der er lebt, in München.
Und München ist in der Zeit des Nationalsozialismus nicht nur die bayerische Metropole, sondern auch die Hauptstadt der Bewegung. Eine Führerstadt, der Ursprungsort des Nationalsozialismus. Hier wurde die Partei gegründet. Hier wurden zahlreiche andere wichtige Parteiorganisationen gegründet. Und Walter Klingenbeck lebt, wie du gerade gesagt hast, in dieser Hauptstadt der Bewegung München und ist im Jahr 1941 gerade einmal 17 Jahre alt. Er lebt noch bei seinen Eltern, macht eine Ausbildung zum Schaltmechaniker für Hochfrequenztechnik. Das Ausbildungsgehalt, können wir uns vorstellen, ist eher bescheiden. Und so arbeitet Walter zusätzlich als Aushilfe an den Abenden und an den Wochenenden im Elektrowarengeschäft Dietmeier. Hier in dem Laden in der Münchner Max-Vorstadt will er sich etwas Geld dazu verdienen und repariert Radios. Und wohl am 3. Oktober 1941 kommt es zu einer verhängnisvollen Situation. Denn an diesem Tag spricht Adolf Hitler im Berliner Sportpalast und die Rede wird natürlich über den Rundfunk übertragen. Das Radio ist zu diesem Zeitpunkt wirklich das zentrale Medium, um die Massen zu beeinflussen. Der Volksempfänger soll in jedem Wohnzimmer stehen. Und so lauschen auch die Mitarbeiter des Elektrogeschäfts den Worten des Führers, der über die Eröffnung des Winterhilfswerks 1941-42 spricht und dabei auch auf den bisherigen Verlauf des Feldzuges gegen die Sowjetunion eingeht. Doch irgendwann mischt sich der junge Walter Klingenbeck ein und erklärt:
Der soll sein Maul nicht vollnehmen und lieber an seinen siegreichen Rückzug denken.
Das bekommt auch die Inhaberin des Geschäfts mit. Und es wird noch gefährlicher, denn ein Ingenieur vertraut ihr an, dass ausgerechnet ihre Aushilfe Walter Klingenbeck ein Verbrechen begangen haben soll, zumindest nach damaligen Maßstäben. Denn Klingenbeck selbst habe ihm erzählt, er sei für das Anbringen eines großen V mit schwarzer Farbe verantwortlich und das ausgerechnet vor der SS-Kaserne in München-Freimann. V steht für Victory als Zeichen für den Sieg der Alliierten. Als die Inhaberin das hört, fasst sie einen folgenschweren Entschluss. Sie zeigt ihre Aushilfe Walter Klingenbeck bei der Gestapo an. Am 26. Januar 1942 steht die Polizei schließlich vor Klingenbecks Tür. Für eine Sendung des Bayerischen Rundfunks erinnert sich seine Schwester Anneliese an die dramatischen Augenblicke damals.
Wir sind zu zweit am Montag in der Früh gekommen um 6 Uhr. Und haben also geleitet, Sturm anscheinend, ich weiß nicht, ich habe es nicht gehört. Ich habe nur bloß gemerkt, dass irgendwas im Gang los war. Und dann um 7 rum oder was ist Mama in mein Zimmer gekommen und hat gesagt, so, jetzt haben sie einen Walter weggeholt. Ja, um Gottes Willen, wer, ne? Ja, Polizei.
Schon bald werden auch drei Freunde von Walter Klingenbeck verhaftet. Dabei geht es jetzt nicht allein um Graffitis mit Victory-Zeichen. Es geht auch um den Aufbau eines Schwarzsenders und wegen all dem um Feindbegünstigung und natürlich auch um Hochverrat. Wir sprechen über das Schicksal von Walter Klingenbeck und seiner Gruppe, einem tiefgläubigen Katholiken, der zum Widerstandskämpfer wird und dabei das wohl Kostbarste überhaupt einsetzt, nämlich sein eigenes Leben.
Wir reden über eine Diktatur, die im Namen des Rechts Andersdenkende und vermeintliche Feinde verfolgt und unterdrückt und dabei auch eine Gruppe von Teenagern vernichten will und vor Gericht stellt. Das Besondere an dieser Episode ist, wir werden dabei auch viele Aspekte beleuchten, die eben in der Öffentlichkeit bisher unbekannt sind, denn Wir reden mit einer Verwandten von Walter Klingbeck, die sein Leben wirklich sehr detailliert aus dem Umfeld der eigenen Familie aufgearbeitet hat. Bei uns zu Gast sein wird Carmen Miller, die Enkeltochter von Walter Klingenbecks Schwester Anneliese, die wir vorhin schon gehört haben. Mit ihr werden wir auch klären, warum Walter Klingenbeck selig gesprochen werden soll, wie das überhaupt funktioniert, welche Kriterien erfüllt sein müssen und warum deshalb auch diese Folge eine kleine Rolle spielen kann. Wir, das sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrand, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort Geschichte. Ja, um zu verstehen, wie Walter Klingenbeck zum Widerstandskämpfer wird, bleiben wir zunächst im Jahr 1941 als Ausgangspunkt. Die Nationalsozialisten sind schon seit 1933 an der Macht. Vor knapp 2 Jahren haben sie mit dem Überfall auf Polen zu dem den Zweiten Weltkrieg begonnen. Doch während sich zu Beginn jetzt die Erfolge der Wehrmacht wirklich im sogenannten Blitzkrieg aneinanderreihen, gerät der Vormarsch auf Moskau dann Ende 41 bereits schon ins Stocken und wird in den nächsten Wochen und Monaten dann wirklich noch sich viel stärker eintrüben. Das ist sicherlich noch kein entscheidender militärischer Wendepunkt, aber ich sage jetzt mal so, dass dieser Nimbus der Unbesiegbarkeit des deutschen Heeres allmählich bröckelt. Davon ist natürlich in den Rundfunksendern des NS-Regimes nichts zu hören. In Dauerschleife wird die deutsche Bevölkerung über den Volksempfänger, also über das Radio, auf den anstehenden Endsieg eingeschworen. Einer aber, der will diese Propaganda nicht glauben, und das ist Walter Klingenbeck. Später in der nationalsozialistischen Anklageschrift gegen ihn wird es folgendermaßen heißen:
Klingenbeck vertrat dabei in Übereinstimmung mit der feindlichen Kriegspropaganda den Standpunkt, dass Deutschland den Krieg verlieren und der Sieg der Feindmächte zu einer Besserung der Verhältnisse im Reich führen werde, da sich der Krieg nicht gegen das deutsche Volk, sondern nur gegen seine Führung richte.
Es ist jetzt sicher kein Zufall, dass hier von der Übereinstimmung mit der feindlichen Kriegspropaganda die Rede ist, denn die hört Walter Klingenbeck regelmäßig, nämlich immer dann, wenn er vor dem Radio sitzt und gebannt die verbotenen Sendungen der sogenannten Feindsender hört. Dazu gehören Radio Vatikan, der deutsche Dienst der englischen BBC oder der Propagandasender Gustav Siegfried I. Dieser Sender verbreitet von England aus gezielt Falschmeldungen oder negative Berichte über die Kriegslage der Deutschen. Wir hören mal rein in eine Sendung, die ist jetzt zwar zeitlich etwas später im Krieg, ist aber eine der wenigen überhaupt überlieferten Tondokumente von Gustav Siegfried I.
Achtung, Achtung, Ihr Gustav Siegfried I. Ihr Gustav Siegfried I.
Generalmajor Paul Konrad, Kommandeur der Hermann-Göring-Division, hat soeben folgenden Tagesbefehl an die Einheiten seiner Division erlassen, die im schweren Ring vor Catania stehen.
Das Konzept von Gustav Siegfried I. ist dabei recht simpel. Die falschen Meldungen sollen besonders authentisch wirken und damit möchte man immer so diesen Sprachjargon an der Front so ein bisschen nachahmen. Also auch mal anzügliche Witze einbinden oder auch Schimpfwörter, eben damit die Nachrichten für die deutsche Bevölkerung und natürlich auch für die deutschen Wehrmachtssoldaten selbst besonders echt klingen. Und so erfährt auch Walter Klingenbeck etwas über die angeblichen Ausschweifungen ranghoher NS-Funktionäre oder über angeblich absichtlich vom Regime herbeigeführte Abstürze hochdekorierter Piloten der Luftwaffe. Wir wissen nicht, ob Walter Klingenbeck diese Geschichten selbst glaubt, aber er will sie verbreiten und aus diesem Grund erzählt er sie seinem Freund Hans Haberl, den er nur Johnny nennt. Trotz der großen Gefahr verabreden sich die beiden zum gemeinsamen Hören der Feindsender.
Die beiden verbindet aber nicht nur die Ablehnung des Nationalsozialismus, sie verbindet auch die Begeisterung für alles, was mit Technik und dem Basteln an Elektrogeräten zu tun hat. Das erkennt man auch mit Blick in Walters Jugendzimmer bei seinen Eltern. Das ist nämlich bis an die Decke vollgestopft mit so Sachen wie Kabeln, Mikros oder anderem technischen Equipment. Seine Lehre zum Schaltmechaniker für Hochfrequenztechnik macht er bei der Firma Rode und Schwarz. Die gibt es ja heute noch. Ich glaube, der Firmensitz ist direkt am Ostbahnhof, also im Münchner Werksviertel. Wichtig für uns, in der Firma freundet er sich im Sommer 1941 mit dem Praktikanten Daniel von Recklinghausen an. Auch er teilt nicht nur die Leidenschaft für technische Dinge und besonders für Radios, sondern auch Daniel von Recklinghausen teilt die gleichen politischen Überzeugungen wie Walter Klingenbeck. Und so ist er schließlich mit von der Partie, wenn die Jugendlichen verbotene Sender aus dem Ausland hören.
Man kann es nicht oft genug betonen, das Radio hat damals einen riesigen Stellenwert. Das ist für viele von uns, auch in der jüngeren Generation, wahrscheinlich eher ein bisschen fremd. Aber damals hat das Radio wirklich eine ganz entscheidende Wirkung. Und die erste deutsche Sendung überhaupt geht da erst 1923 an den Start. Also noch ein recht neues, modernes Medium damals. Und dementsprechend versuchen auch die Nationalsozialisten, es zu instrumentalisieren, um eben auch die eigene Bevölkerung zu infiltrieren. Und wer es wagt, die Sender des Feindes zu hören, der lebt eben gefährlich.
Ja, Radio hören als Verbrechen, könnte man auch sagen. Wobei gefährlich wird es für einen selbst wohl vor allem dann, wenn man eben das Wissen aus den Radiosendungen versucht zu verbreiten.
Genau, weil das dann immer als verräterische Aktion gewertet wurde von den Nationalsozialisten. Und tatsächlich will Walter Klingenbeck nicht nur passiv vor dem Radio sitzen und diese Radiosendungen hören, sondern er will auch ein Zeichen des Protestes setzen. Der Impuls geht dabei von der seit Anfang des Jahres 1941 über die BBC verbreiteten V for Victory-Kampagne aus. Das V jetzt als Zeichen für den Sieg der Westalliierten kennt man dann, wenn man die Finger dementsprechend spreizt zu einem V, also Zeigefinger und Mittelfinger. Ganz bekannt eben von später durch Winston Churchill, der englische Premierminister. Gibt es auch zahlreiche Fotos, wie er wirklich auch in den Ruinen der englischen Städte steht und dann eben dieses Victory-Zeichen in die Kamera ragt. Walter Klingenbeck, der will das V jetzt nun auch in München verbreiten, zum Beispiel an den Häuserwänden. Heute ist so ein, kann jetzt mal sagen, Graffiti jetzt auch kein Kavaliersdelikt, aber mitten im Zweiten Weltkrieg und dann noch im Herzen der nationalsozialistischen Hauptstadt der Bewegung, da ist es eben Hochverrat. Und man riskiert für ein solches Zeichen dann eben auch sein Leben. Walter Klingenbeck schreckt das offensichtlich nicht ab. Vielleicht realisiert er die Gefahr in seinem jungen Alter auch noch nicht. Das ist jetzt Spekulation. Wir können uns jetzt nicht hineinversetzen. Aber wir müssen es einfach nochmal betonen. Er ist 17 Jahre alt. Jetzt kann jeder sich selbst hinterfragen, was man mit 17 Jahren gemacht und gedacht hat. Im Spätsommer 1941 ist es dann soweit. Er nimmt den Pinsel in die Hand und malt. Erst im Münchner Stadtteil Bogenhausen, dann auch in anderen Stadtteilen mit schwarzer Lackfarbe ein großes V an die Fassaden. Am Anfang bleibt Klingenbeck zunächst unentdeckt, doch zu Hause im eigenen Elternhaus, da spürt man was. Also das bleibt dann nicht unbemerkt. Und daran erinnert sich nämlich seine Schwester Anneliese wieder in der Radiosendung des Bayerischen Rundfunks.
Sein Lederhosen hatte so eine schwarze Farbe gehabt. Und dann ist man draufgekommen, was habt ihr da verbrochen? Ja, wir haben uns betätigt.
Und so kommt es, dass er sogar vor der SS-Kaserne in München Freimann ein V als Protestzeichen anbringt. Also man muss sich so vorstellen, also diese V-Zeichen irgendwo in einer engen, dunklen Gasse anbringen, ist das eine. Aber direkt in der Nähe oder vor einer SS-Kaserne, das ist dann noch natürlich nochmal was anderes. Daniel von Recklinghausen steht dabei Schmiere. Kennen natürlich die Gemütslage von Walter Klingenbeck bei der riskanten Aktion nicht. Er kehrt aber am nächsten Morgen zum Ort des Geschehens, also ich sage es mal zum Tatort zurück und schaut dabei zu, wie man versucht, das V jetzt wieder abzuwaschen. Tja, warum macht er das? Schwierig jetzt da ein Urteil zu fällen. Man könnte ihn vielleicht auch unterstellen, dass er für diese ja waghalsige Aktion so einen gewissen Stolz auch empfindet.
Was wir auf jeden Fall wissen, Walter Klingenbeck, der will noch mehr tun. Er will einen Beitrag zur psychologischen Kriegsführung gegen das NS-Regime leisten, ebenso wie das auch die von ihm gehörten Feindsender machen. Und da kommt ihm die Idee, selbst einen Schwarzsender ins Leben zu rufen, also einen eigenen Geheimsender, der gezielt die abgehörten Meldungen und Falschinformationen dann aus dem Ausland weiterverbreitet. Das Ziel ist es dabei, das Vertrauen der deutschen Bevölkerung in den Nationalsozialismus zu erschüttern. Für den Namen eines solchen Schwarzsenders gibt es jetzt verschiedene Ideen. So steht etwa Rotterdam im Raum. Der Name ist dabei natürlich eine Anlehnung an die von der deutschen Luftwaffe zerbombte niederländische Hafenstadt. Walter Klingenbeck macht sich nun gemeinsam mit Johnny, also seinem Kumpel Hans Haberl, ans Werk. Die beiden bauen einen Kurz- und Mittelwellensender. Auch Daniel von Recklinghausen mischt wieder mit. Zu dem ist, wenn wohl auch nur am Rande, der etwa gleichaltrige Erwin Eidel dabei. Das ist der Mitbewohner, früher hat man glaube ich Wohngenosse gesagt, von Hans Haberl. Bereits Mitte 1941 starten die Jugendlichen die ersten Sendeversuche. Doch der Erfolg, der bleibt zunächst bescheiden. Immerhin aber, es gelingt, die Sendungen von Radio Wien mit Morsezeichen zu stören. Viel mehr aber zunächst nicht.
Ja, und parallel geht diese kleine Gruppe dann noch weiter. Walter Klingenbeck vor allen Dingen möchte jetzt auch eigene Flugblätter entwerfen und verteilen. Dafür besorgt er sich Fotos von gefallenen Wehrmachtssoldaten. Das Motto entspricht einer bekannten Parole der BBC. Ich zitiere mal: Hitler kann den Krieg nie gewinnen, er kann ihn nur verlängern. Wer ein bisschen im Thema drin ist, weiß das fast wortgleich, denn auch später die Widerstandsgruppe Weiße Rose in dem wohl bekanntesten Flugblatt argumentiert, also dass dieser Krieg einfach nicht mehr zu gewinnen sei. Auf einem anderen Flugblatt plant Klingenbeck die Gerüchte um eine Affäre Josef Goebbels und der gefeierten Schauspielerin Lajana aufzugreifen. Wir wissen ja, der Bock vom Babelsberg, Josef Goebbels, hatte mehrere Liebschaften und mehrere Affären. Also dementsprechend, man konnte ihn angreifen eigentlich auch.
Ja, und das als Revue-Tänzerin bekannt gewordene Starlet ist tatsächlich 1940 an einer Lungenentzündung gestorben. Aber es gibt eben Gerüchte, dass sie Josef Goebbels in den Selbstmord getrieben hätte.
Und das greift eben Walter Klingenbeck irgendwie auf und versucht das dann auch durch diese Flugblätter anzuheizen. Also er kommt auf die Idee, auf einem Flugblatt die Behauptung zu verbreiten, Lajana sei durch die Nachstellung eben von Propagandaminister Josef Goebbels so verzweifelt gewesen, dass sie selbst nur den Suizid als Ausweg sah.
Von seinem Kumpel Hans Haberl kommt der Vorschlag, die Flugblätter mit einem ferngesteuerten Modellflugzeug abzuwerfen. Doch diese Idee kann nie realisiert werden, denn längst ist Walter Klingenbeck im Visier der Gestapo. Auch hier wissen wir nicht genau, ob sich Walter Klingenbeck der Bedrohung wirklich bewusst ist. Zwar soll er Freunden erklärt haben, er wäre im Notfall bereit, einen Gestapo-Beamten umzubringen, sollte dieser versuchen, ihn zu verhaften. Aus diesem Grund habe er die Türklinke seines Zimmers unter Starkstrom gesetzt. Aber das liest man alles im späteren Abschlussbericht der Gestapo-Leitstelle München. Das ist natürlich deshalb zusammengetragen worden, weil man hier besonders Belastendes finden will und wertet das eben jetzt nicht als die Äußerungen eines Halbstarken damals. Also zu seiner Entlastung wird das eben überhaupt nicht ins Feld geführt. Was wir aber sagen können, tatsächlich wird ihm dann der jugendliche Leichtsinn zum Verhängnis. Und damit sind wir wieder in dem Elektrowarengeschäft Dietmeier. Walter Klingenbeck äußert sich hier abfällig über Adolf Hitler und wird wegen des V-Zeichens vor der SS-Kaserne schließlich von seiner Chefin denunziert. Er wird am 26. Januar 1942 von der Gestapo festgenommen.
Und nicht nur er, sondern eben auch seine Mitstreiter Daniel von Recklinghausen, Hans Haberl und Erwin Eidel werden verhaftet. Knapp ein Jahr später werden auch die ersten Mitglieder der Weißen Rose verhaftet, um das mal so ein bisschen in einen zeitlichen Kontext zu setzen. Was ein signifikanter Unterschied ist, während ihnen, also der Weißen Rose, sofort der Prozess gemacht wird, warten Klingenbeck und seine Freunde wirklich Monate auf ihre Verhandlungen. Wie es mit ihnen weitergeht, darüber werden wir gleich sprechen. Das machen wir mit unserem Gast Carmen Miller, der Großnichte von Walter Klingenbeck. Mit ihr werden wir uns zunächst der Person Walter Klingenbeck eben nähern und klären, welche Rolle der Glaube für den Weg in den Widerstand gespielt hat. Wir sprechen über sein Martyrium, über den Vorwurf des Landes und Hochverrates und was die Geschichte von Walter Klingenbeck so außergewöhnlich macht. Ja, bei uns heute bei Tatortgeschichte ist Carmen Miller da. Freut mich, Carmen, dass du da bist und hierher kommen konntest ins Funkhaus.
Hallo, freut mich auch.
Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen dir.
Carmen, deine Oma war die Schwester von Walter, also Walter Klingenbeck ist dein Großonkel. Vielleicht müssen wir erstmal in diesem familiären Bereich bleiben, weil das auch ganz wichtig ist, um zu verstehen auch, wie du zu Walter Klingenbeck stehst. Wann ist dir der Name deines Großonkels so zum ersten Mal begegnet? Kannst du das irgendwie noch so ein bisschen rekonstruieren?
Also er ist mir sicher schon sehr früh begegnet, das habe ich aber nicht so bewusst wahrgenommen, aber ich weiß noch ganz genau den Zeitpunkt, wann ich die Geschichte erfahren habe. Da war ich 16 und da ist eben dieser Artikel 1993 in der Süddeutschen Zeitung gewesen und ich saß mit meinem Vater beim Frühstückstisch, er mir gegenüber, hatte die Zeitung vor der Nase und fängt auf einmal zu wackeln an und legt dann die Zeitung so vor sich auf den Tisch und ist ganz blass, ganz verändert im Gesicht. Und ich sehe halt diesen Artikel, also so halbe Seite, und ein Foto von so einem Jugendlichen ist da zu sehen. Und mein Vater sagt dann so, du schau, das ist dein Großonkel. Hm. Und da hat es dann begonnen, also auch so meine Fragen. Aber ich denke mal, dass der Name Walter, der ist schon mal immer wieder mal gefallen, ja.
Okay, und es geht ja vor allen Dingen darum, das ist auch das Besondere an unserem heutigen Fall, dass eben eine Seligsprechung, ein Verfahren zur Seligsprechung eröffnet wurde, in der dann eben am Ende gegebenenfalls die Seligsprechung steht. Aber jetzt ist erstmal für uns wichtig, welche Rolle spielt denn der Glaube in der Familie Klingenbeck?
Also der spielt eine große Rolle, hat eine große Rolle gespielt. Ich bin auch als regelmäßige Kirchgängerin aufgewachsen. Mein Vater ist ja auch durch St. Ludwig religiös sozialisiert. Der ist da Ministrant gewesen und hat dann eben auch später Lektorendienste übernommen. Und das ist in der Familie Klingenbeck genauso gewesen, aber vielleicht noch ein bisschen strenger auch, ja. Also was so das Äußere oder so Regelungen vielleicht auch anbetrifft. Ja, also jetzt hat mal abgesehen so vom spirituellen Inhalt, der Vater, der Paar, ist ja in der Marianischen Männerkongregation gewesen und der hat da schon einen sehr starken Katholizismus in die Familie gebracht.
Genau, also alles, was wir wissen, ist, dass der Glaube eine ganz wichtige Rolle bei Walter Klingenbeck spielt. Die Pfarrei St. Ludwig in München wird zum wichtigen Lebensmittelpunkt eben auch für den jungen Walter. Du hast auch den Vater angesprochen, also auch über die Erziehung her dieser katholische Glaube eigentlich weitergetragen worden. Und das ist ja dann auch ein ganz wichtiger Punkt, dann auch wie die Familie sich zu dem Regime, das dann ab 33 an die Macht kommt, verhält. Also die Nationalsozialisten übernehmen ja 1933 die Macht, aber die Familie bleibt ja sehr regimekritisch. Es gibt ja in München die sogenannte, oder gab besser gesagt, die sogenannte Drückeberger Gasse, hinter der Feldherrnhalle die Viscardi-Gasse, in dem man eben als Zeichen auch des Protestes entlang gegangen ist, um eben nicht an dem Denkmal vorbeizugehen, das eben die Nationalsozialisten angebracht haben zu Ehren des Hitlerputsches. Und das wird wohl die Familie Klingbeck und der junge Walter sind dort eben auch durch diese Drückeberger Gasse gegangen. Und das sieht man eben dann auch, wie früh und deutlich auch die Familie und eben Walter dann in Kontrast bzw. in Distanz zu den Regime gegangen sind.
Wir versuchen das vielleicht mal ein wenig zu kontextualisieren, damit das ein bisschen klarer ist. Also am 30. Januar 1933 kommen die Nationalsozialisten an die Macht. Der totalitäre Staat will alle gesellschaftlichen Bereiche gleichschalten. Dazu gehört auch ein antiklerikaler Kurs und es wächst in der katholischen Kirche die Sorge über die eigene Stellung im Staat. Am 20. Juli 1933 wird dann aber das Reichskonkordat mit dem Vatikan geschlossen. Das sichert der katholischen Kirche in Deutschland eine innere Autonomie zu. Dazu gehört die Verbreitung der eigenen Schriften, die Freiheit des Bekenntnisses und auch dessen öffentliche Ausübung. Zudem sollen das kirchliche Eigentum und die katholischen Bekenntnisschulen unter Schutz gestellt werden. Es zeigt sich dann aber relativ schnell, dass sich das Deutsche Reich, also das nationalsozialistische Deutsche Reich, nicht an das Abkommen halten wird. Überall sind die kirchliche Presse und auch die katholischen Verbände massiven Restriktionen ausgesetzt. Und in Walter Klingenbecks Heimat, also in München, da werfen die Ereignisse noch vor der Unterzeichnung des Konkordats ihre Schatten voraus. Denn schon im Juni 1933 findet der erste deutsche Gesellentag des katholischen Kolpingwerks in München statt. Und deshalb strömen oder pilgern Zehntausende von sogenannten Kolpingsöhnen in die Stadt. Und die werden dann nach einer Rede des Vizekanzlers Franz von Papen am 10. Juni 1933 von SA-Schlägertrupps überfallen. Viele der katholischen Gesellen werden dabei brutal zusammengeschlagen. Man zwingt die Kolpingsöhne auch, ihre charakteristischen orangenen Hemden auszuziehen. Da spielt natürlich die Ähnlichkeit zu den Braunhemden der SA eine Rolle. Was sich an diesen Ereignissen zeigt: Der Nationalsozialismus bekämpft die katholische Kirche sehr früh in München. Wir haben die Pfarrei St. Ludwig angesprochen. Sie ist das geistliche Zuhause der Familie Klingenbeck. Carmen, wie wehrt man sich gegen die Eingriffe des Nationalsozialismus in der Pfarrei St. Ludwig und was bedeutet das dann auch für den jungen Walter Klingenbeck und seinen Weg in den Widerstand?
Also der Walter, der war sicher von sehr starken, gläubigen Vorbildern umgeben, weil ja der Präses von der Marianischen Männerkongregation, das war ja der Pater Rupert Meyer, und der ist ja auch schon sehr früh gegen die Nazis vorgegangen. Und also in meiner Familie wurde der einfach sehr stark verehrt. Also meine Oma bis an ihr Lebensende. Ich habe auch in Unterlagen, habe ich auch so einen Gebetszettel, Original aus der Zeit gefunden vom Pater Rupert Meyer. Der ist ja auch gegen diese Restriktionen vorgegangen, also auch gegen die Abschaffung der Bekenntnisschulen. Meine Oma hat zum Beispiel die höhere Töchterschule am Anger, das heutige Anger-Gymnasium, besucht. Das ist aber vor der Zeit gewesen, das war so Anfang 30er Jahre. Und als die dann sukzessive verweltlicht wurde, also auch gerade die Anger-Schule, das war so 37, also das ist sicher diskutiert worden, auch in meiner Familie. Und eben, dann gibt es ja noch den Kaplan Handwerker, Georg Handwerker, der hat ja in der Amalienschule Religionsunterricht gegeben und ich weiß jetzt nicht mehr genau in welchem Jahr, aber er hat eben in einer Knabenklasse hat er für die Juden beten lassen. Wurde er natürlich auch gleich angezeigt und das Kultusministerium hat ihn da ganz geschickt so rausboxen können, ja. Das ist gerade noch glimpflich ausgegangen. Aber der war eben auch der Jugendgruppenleiter von St. Ludwig, wo eben der Walter in der Gruppe war. Mhm. Also ich denke mal, das sind einfach starke Vorbilder gewesen, ja, die ihn schon auch zu was gebracht also haben.
Zwei ganz, ganz zentrale Persönlichkeiten, die den jungen Walter und die ganze Familie Klingenbeck dort beeinflusst haben in ihrer Haltung gegen das Regime. Bis Mitte der 1930er Jahre verschärft sich dann auch der Kampf gegen die katholischen Jugendverbände weiter. Es kommt immer wieder zu Konflikten mit der Hitlerjugend. Versammlungen werden etwa behindert oder zunehmend ganz verboten. Ich könnte sagen, statt Religionsunterricht stehen jetzt Geländespiele auf dem Plan. Oder statt christlicher Werte geht es jetzt um den zukünftigen Kampf für das Vaterland. Wir hören mal rein, was Adolf Hitler auf dem Parteitag der NSDAP 1935 in Nürnberg sagt.
In unseren Augen, da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl.
Und natürlich spürt auch Walter Klingenbeck die Konsequenzen der Gleichschaltung. Eigentlich der komplette Staat, die komplette Gesellschaft wird ja in vielen Bereichen gleichgeschaltet, angepasst. Und die Einschläge kommen halt immer näher. 1936 wird seine katholische Jungschar aufgelöst und in das junge Volk der Hitlerjugend integriert. Mit seinem Vater hört er dann regelmäßig die Sendungen von Radio Vatikan. Und wie alle ausländischen Sender ist das seit Kriegsbeginn verboten. Es war für die Nationalsozialisten, hatten wir ja vorhin auch gehabt, ein ganz schweres Delikt. Aber wir wissen schon, Walter hört eben weiter, im Gegensatz wahrscheinlich zu seinem Vater. Er braucht das Radio auch als Informationsquelle, nämlich wie komme ich an Informationen in einem totalitären Staat, in der die komplette Presse gleichgeschaltet ist. Zum Beispiel eben, indem man im Radiosender vom Ausland hört. Und jetzt stellt sich die Frage, wie man diese Gefahren, die damit verbunden sind, also mit dem Abhören, wie man die auf sich nimmt. Und das würden wir so in die Kategorie passiver Widerstand einordnen. Doch Walter will auch aktiv werden. Und auch hier spielt dann das Radio eine zentrale Rolle und als technisches Gerät, um selbst Nachrichten über seinen Schwarzsender zu verbreiten. Und wir wissen bereits, dazu wird es nie kommen. Am 26. Januar 1942 wird er schließlich von der Gestapo verhaftet. Carmen, wenn wir jetzt mal diesen Januar 1942 so als Punkt nehmen, als zeitlichen Fixpunkt, was hat Walter bis dahin in die Tat umsetzen können und gibt es irgendwie Möglichkeiten zu sehen, ob er sich dieser Gefahr auch bewusst war, die er eben durch diese Aktivitäten ausgelöst hat?
Also bis zu diesem Zeitpunkt ist es ihm gelungen, drei Sendeanlagen, Sender zu konstruieren. Es gab auch schon etliche Probeversuche, aber so recht geklappt hat es nicht. Und diese drei Sender waren eben dazu gedacht, um ein Anpeilen zu verhindern. Die sollten im Dreieck aufgestellt werden und das hat dann eben, wie er selber, oder ich glaube, Hans Haberl hat das dann berichtet, sollte das eben erschweren, dass die Gestapo denen draufkommt, wo denn jetzt eigentlich dieser Sendeort ist. Und der Walter selber hat an Flugblättern gearbeitet, hat sich da auch schon Fotografien beschafft gehabt, an Texten gefeilt, aber dazu ist es auch noch nicht mehr gekommen. Und es war auch der Plan, eben diese Flugblätter mit einem Modellflugzeug abzuwerfen. Also da wurde drüber gesprochen, aber eben, es ist dann nicht zur Ausführung gekommen.
bis auf die Graffitis hat er eigentlich die anderen Dinge, die man ihm dann vorwirft, nie in die Tat umgesetzt.
Stimmt, genau, die V-Aktion. Das ist ja im Herbst 1941 gewesen, zusammen mit seinem Freund, dem Daniel von Recklinghausen, sind die eben, das war Bogenhausen damals, sind sie abends durch die Straßen und haben ihm das V für Victory angebracht mit schwarzer Ölfarbe.
Was wir auch nicht vergessen dürfen, 1941 ist natürlich ein entscheidendes Wendejahr im Krieg. Also Unternehmen Barbarossa, die deutsche Wehrmacht überfällt die Sowjetunion, die Amerikaner treten auf den Plan, werden Kriegsteilnehmer. Also was ich damit sagen möchte, dass der Zweite Weltkrieg 1941, dann ab dem zweiten Halbjahr 41 und dann eben bis Anfang 42, bis Walter dann verhaftet wird, nochmal sich wandelt und das Regime zunehmend auch nochmal radikaler wird, auch gegen innere, aber auch eben gegen äußere Gegner. Meinst du, es spielte vielleicht auch eine Rolle, dass das mögliche Fronteinsatz an der Ostfront vor allen Dingen dann auch so eine Art von Katalysator gewesen ist für Walter Klingbeck, eben in den Widerstand zu gehen oder besser gesagt aktiv Widerstand zu üben?
Also es kann schon gut sein, weil ich denke mal, da ist man risikobereiter mit dieser Gefahr, die auf einen zukommt. Und mein Opa, der ist ja bei der Wehrmacht gewesen und der war überall. Ja, also der war in Frankreich, der war auf Sizilien, der war im Ostfeldzug und die hatten schon einen Briefwechsel. Leider existiert davon nichts mehr. Ja, also ich denke mal, dass da schon auch Sachen ausgetauscht wurden. Ja.
Und erst im wehrfähigen Alter, also kurz vorm wehrfähigen Alter. Das ist ein wichtiger Punkt, wo dann auch wirklich Massen eingezogen worden sind.
Eingezogen worden. Ja. Also ich denke mal, dass dann eben die Bereitschaft, mehr einzusetzen, da schon höher ist.
Gehen wir auch ein bisschen in die Haftzeit rein. Also er sitzt dann mit seinen Freunden in Untersuchungshaft. Parallel laufen die Ermittlungen auf Hochtouren, werden knapp 2 Wochen gehen. Bis zum Prozess werden die Angeklagten in der Justizvollzugsanstalt Neudeck im Münchner Stadtteil Au inhaftiert. Das liegt wohl daran, dass das der Jugendarrest und Frauenarrest damals gewesen ist. Also ein ehemaliges Kloster. Quälende 8 Monate warten Klingbeck und seine Mitstreiter hier auf ihren Prozess. In dieser Zeit, das fand ich auch sehr bedrückend, werden Walter und auch Hans Haberl 18 Jahre alt. Frage an dich, Carmen, wie verhält sich denn Walter Klingbeck in dieser Zeit? Also wächst dann irgendwann der Druck so, dass er da auch seine Freunde mit belastet? Kannst du dazu was sagen?
Ich habe ja Gelegenheit gehabt, dass ich da Einblick nehmen konnte in Archivalien und ich habe seine Vernehmungsprotokolle gelesen. Das ist sehr umfangreich, weil es auch sehr technisch detailliert ist, also gerade was diese Sendeanlagen anging, also das hat er da beschrieben. Und das sind ja wirklich tagelange Verhöre gewesen, ja. Und am Anfang ist es so, dass er eben, also gehen sie sehr auf diese V-Aktion ein. Das versucht er noch so umzudeuten, dass es halt für Deutschland, Victoria, eben dieses V gelten sollte. Und dann auf einmal ändert sich das. Dann legt er ein Geständnis ab. Ein umfassendes, wo er wirklich alles zugibt, alles sagt. Keine Ahnung, das sind ja bekanntermaßen im Wittelsbacher Palais Foltermethoden angewandt worden. Da weiß man jetzt nicht wirklich was drüber. Der Hans Haberl hat dann später gesagt, sie wurden halt von in der Früh bis von 7 bis abends 20 Uhr wurden sie verhört. Also ich denke mal, dass Schlafentzug noch das Geringste war. Ich weiß es nicht, aber er gibt alles zu, wirklich im Detail.
Aber er nimmt die Verantwortung komplett allein auf sich, oder?
Das ist so. Also ich denke mal, es wird da auch deutlich, dass er wirklich der Kopf war von der Gruppe.
Also das heißt, wir verstehen schon richtig, er belastet im Grunde seine Freunde nicht, trotz des Druckes.
Nein. Meine Oma hat es ja auch in diesem Film von 2004 beschrieben. Waschkörbweise hat die Gestapo aus dem Zimmer vom Walter eben die Sachen rausgetragen. Und da sind natürlich viele Notizbücher und so weiter, Aufzeichnungen auch dabei gewesen. Und eben daraus haben sie auch die Namen. Also sie kommen ja, glaube ich, dem Daniel von Recklinghausen. Also da kommen sie sehr schnell drauf, weil es halt auch ein Arbeitskollege war bei Rode und Schwarz. Also es wirkt nicht so, als würde er da gleich jemanden mit Namen nennen. Also
Du hast das Wittelsbacher Palais angesprochen, also die Gestapo-Zentrale in der Brienner Straße hier in München, wo auch vorher Georg Elser mal war, später dann auch die Geschwister Scholl. Also wir können uns kaum ausmalen, was die Gestapo-Beamten da auch mit den Menschen gemacht haben, um eben auch an Geständnisse oder auch an Pseudogeständnisse zu gelangen. Und diese Haft ist ja das eine und dann der Prozess, der dann folgt, das andere. Zu diesem Prozess kommt es dann am 24. September 1942 vor dem Zweiten Senat des Volksgerichtshofs in München. Und es zeigt wieder so total diese, wie sehr der Rechtsstaat schon längst zerstört, ausgehöhlt oder wie man es auch formulieren möchte, war zu diesem Zeitpunkt, der Prozess dauert gerade einen Tag. Die Angeklagten werden massiv beschimpft. Zum Beispiel als Rotzjungen. Interessant ist auch, dass außer Klingenbeck selbst alle anderen von Lorenz Roder vertreten werden. Also das war der Verteidiger, der Strafverteidiger von Adolf Hitler in dem Prozess nach dem sogenannten Hitlerputsch. Sollte man jetzt wahrscheinlich nicht überbewerten, weil natürlich der Einfluss der Verteidiger insgesamt, ich hatte es vorhin schon gesagt, in diesen rechtsstaatsfreien Raum doch dann auch beschränkt ist. Und noch am gleichen Tag kommt dann das Urteil. Klingenbeck, Hans Haberl und Daniel von Recklinghausen werden zum Tode verurteilt. Und zwar wegen landesverräterischer Feindbegünstigung, Vorbereitung zum Hochverrat und dem Schwarzsenden. Erwin Eidel erhält 8 Jahre wegen Nichtanzeige des Hochverrates. Und hier übrigens ein kleiner Sidefact. Wer von dem Vorhaben eines Hochverrates erfährt und es unterlässt, der Behörde unverzüglich Anzeige zu erstatten, das war jetzt zitiert, wird auch heute noch oder kann auch heute noch auf Basis des Paragraphen 138 des Strafgesetzbuches bestraft werden. Was aber damals als Hochverrat gilt, und das ist ja der entscheidende Punkt, ist da heute natürlich keine Straftat mehr, weil eben das Grundgesetz diese Meinungsfreiheit garantiert. Damals ist es natürlich auch anders und das erkennen wir auch an der Urteilsbegründung des Gerichts.
Wer in der Notzeit des Krieges in dieser verbrecherischen Weise seinem Volk in den Rücken fällt, ist ein Verräter und hat keinen Platz mehr in der deutschen Volksgemeinschaft.
Walter Klingenbeck wartet dann nochmal 11 lange Monate in der Todeszelle, bis am 2. August 1943 plötzlich Haberl und von Recklinghausen von einer Umwandlung ihrer Strafe erfahren. Statt der Todesstrafe lautet das neue Strafmaß nun 8 Jahre Gefängnis. Jetzt könnte man natürlich denken, ein Hoffnungsschimmer für Walter Klingenbeck. Wenn es den je gab, dann verdunkelt sich das alles nur 3 Tage später. Am 5. August 1943 wird ihm die Nachricht überbracht, dass sein Urteil vollstreckt wird. In einem Telegramm des Oberreichsanwalts aus Berlin heißt es, Angelegenheit wird 5. August 18 Uhr erledigt. Carmen, was glaubst du, warum wird Walter Klingenbeck am Ende als einziger nicht begnadigt?
Ich glaube, da gibt es echt ein paar Gründe. Also meine Oma hat das gesagt, mein Vater hat es auch so erzählt. Also es kam die Ansage tatsächlich aus Berlin, der schwarzen Brut sollte eins ausgewischt werden. Und es gibt da auch eine eidesstattliche Versicherung, Erklärung nach dem Krieg im Zuge dieses Spruchkammerverfahrens gegen die Anzeigerin. Da ist eine Aussage vom Lorenz Roder eben drin. Glaube ich jetzt mal, dass es der Lorenz Roder war, der das auch so gesagt hat, es musste ein Exempel statuiert werden.
Aber könnte es vielleicht auch eine Rolle gespielt haben, dass er eben dann als Kopf der Gruppe ausgemacht wurde und deswegen härter bestraft wird als die anderen?
Ja, also auf alle Fälle. Das, was ich vorhin ja gesagt habe, auch wie es aus diesen Vernehmungsprotokollen deutlich wird, das war der Kopf.
Mhm. Ganz eindringlich und tatsächlich am Ende traurig fand ich auch, wie die Eltern von seiner Hinrichtung erfahren. Kannst du uns das auch kurz erzählen? Wie erfährt die Familie Klingenbeck, dass der eigene Sohn hingerichtet wurde?
Per Post. Und zwar eben 3 Tage später. Die Hinrichtung war an einem Donnerstag. Und an einem Sonntagmorgen hat der Paar, also Walters Vater, aus dem Briefkasten die Abschiedsbriefe rausgeholt. Eben an die Eltern und eben an meinen Opa. An seinen Schwager, ja. Und zu dem Zeitpunkt ist die Mutter von Walter und eben meine Oma, ihre Tochter, die haben sich in Fechenbach aufgehalten. Da kommt der Paar eben her, da waren sie eben bei den Verwandten. Meine Oma hatte da ja auch schon ihre kleine Tochter, meine Tante. Und dann hat der Paar eben nach Fechenbach telefoniert und die Mami hat sich sofort in den nächsten Zug gesetzt und ist nach München gefahren. Das weiß ich eben aus Briefen. die ich geerbt habe. Als meine Oma gestorben ist, habe ich einen ganzen Pappkarton übernommen mit über 300 Briefen meiner Großeltern, also die Feldpost. Darunter sind auch verschiedene einzelne Briefe von anderen Verwandten, eben von der Mami, von der Mutter ist auch einer drin, der das wirklich, also dieser Brief geht an meinen Opa 2 Wochen nach der Hinrichtung und der ist so erschütternd. Da sind zum einen auch diese Details, also wenn man das ganz sachlich sehen möchte, stehen da drin, dass sie eben dann nach München zurückgereist ist. Dann ist sie sofort nach Stadelheim rausgefahren. Dann wurde ihr das da auch nochmal gesagt und also die ganzen Vorgänge dann nach dieser Hinrichtung stehen da eben drin. Aber eben auch ihr Seelenzustand und das ist wirklich herzzerbrechend. Also.
Und das ist für uns ja auch für die heutige Folge auch so das Besondere und das Wichtige, um ein bisschen so diese Innenperspektive aus Familiensicht zu erlangen, weil das ja eben häufig auch in der breiten Öffentlichkeit eben verborgen bleibt. Umso wichtiger ist für uns auch so ein bisschen der Blick dann in diese Innenperspektive nach 45, also damit man dann auch mal sieht, okay, der Nationalsozialismus zerfällt, die Amerikaner marschieren in München ein, Hans Haberl, Daniel von Recklinghausen und Erwin Eidel werden aus der Haft entlassen. Aber all das kann eben Walter Klingenbeck nicht mehr erleben. Und für uns jetzt mal die Frage, wie geht die Familie nach 45 mit dieser Erfahrung um, was du jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet hast?
Da ist dann zuerst Schweigen. Ich glaube, die treibende Kraft war tatsächlich die Mami. Die ist ja leider 49 gestorben. Aber die Mami, die hat alles dran gesetzt. Die hat Briefe geschrieben, Kontakte gesucht. Sie wollte rauskriegen, wer denn jetzt den Walter angezeigt hat. Also das hat die Mami tatsächlich auf sich genommen. Ich glaube, der Paar hat sich recht verhalten. Also soweit ich das auch aus diesen Briefen weiß. Und mein Opa ist aus dem Krieg zurückgekommen. Wie gesagt, der hat da einiges erlebt. Er hat ja diesen Abschiedsbrief auch bekommen, den hat er ja gleich 46 dann dieser Zeitschrift von der amerikanischen Militärregierung zur Verfügung gestellt. Heute hieß die. Der Hans Haberl hat auch seinen Abschiedsbrief zum Abdruck bereitgestellt, auch unmittelbar eigentlich nach dem Krieg. Und zu meiner Familie zurück, meine Oma, ja, die hatte ihre kleine Tochter und die mussten auch erstmal wieder schauen, dass sie ihr Familienleben auf die Reihe kriegen, ja.
Das betraf ja viele Familien. Also das ist, wenn man das mal gesamthistorisch betrachtet, dass diese Zeit nach 1945 sowohl von gesellschaftlicher Seite als auch von politischer Seite häufig erstmal so ein bisschen diese Augen zu und wegschauen, diese Mentalität vorhanden war, das ändert sich dann glücklicherweise, aber doch auch erst ein bisschen später, ab den 60er Jahren. Wir hatten auch mal Georg Elser hier angesprochen gehabt in der Tatortgeschichte-Folge, also auch andere Widerstandskämpfer, die sogar angefeindet worden sind oder die sogar irgendwie in der Öffentlichkeit entweder nicht existent waren oder sogar auch noch negativ gesehen worden sind, angebliche kommunistische oder angebliche faschistische Spione seien und so weiter. Wir wollen jetzt nicht diese Vergleichsebene, diese Parallelen irgendwie jetzt zu anderen Widerstandskämpfern ziehen. Aber wenn wir so ein bisschen in die Erinnerungskultur weiter reinblicken, dann denken wir natürlich viel an die Weiße Rose. Insbesondere hier in München hatten wir auch schon eine Folge dazu gemacht, Sophie Scholl, Hans Scholl und die anderen. Es gibt auch durchaus Parallelen zur Klingenbeck-Gruppe, das hatten wir auch heute schon angesprochen, also die Flugblätter, der christliche Glaube. Aber während jetzt die Weiße Rose, oder ich sage mal besser gesagt, während Sophie Scholl als Person vor allen Dingen aus der Erinnerungskultur eigentlich nicht mehr wegzudenken ist, ich sage das deshalb, weil ich auch glaube, dass da die Erinnerungskultur auch schon sehr einseitig auf Sophie Scholl fokussiert und weniger zum Beispiel auf Christoph Probst und Alexander Schmorell. Aber wenn wir das jetzt auf Klingenbeck beziehen, würde ich jetzt einfach schon mal so sagen, dass eben insbesondere aber auch die Mitstreiter weniger bekannt sind. Und das gilt übrigens auch für den Hamburger Helmut Hübner. Auch der geht ja aus dem Glauben heraus und durch das Abhören von der britischen BBC in den Widerstand wird er mit 17 hingerichtet, ist heute kaum bekannt. Wer kennt den Namen Helmut Hübner? Da müsste man einfach mal nachfragen. Carmen, was meinst du, was sind aus deiner Sicht die Gründe dafür? Ist ein bisschen spekulativ, das ist klar, aber wir wollen ja so ein bisschen darüber diskutieren, warum die Geschichte von Klingenbeck und den anderen hier jetzt erwähnten bisher so selten erzählt wird.
Ich kann jetzt das auch nur vielleicht von der Warte meiner Familie her schildern. Ja, eben, der Opa kam aus dem Krieg zurück, hat sicher traumatisierende Erlebnisse gehabt. Meiner Oma, da ging es gesundheitlich auch wirklich schlecht in der Zeit, als der Walter im Gefängnis war. Also das sind sicher irgendwie solche, also auch Traumata vorhanden. Und wie ich schon gesagt habe, die Mami, die wäre diejenige gewesen, die das weiter vorangetrieben hätte. Aber eben, sie ist leider gestorben, 49. Und da hat es dann aber auch aufgehört. Und ja, kann ich mir jetzt auch nicht so recht erklären.
Aber ich finde das trotzdem eine ganz entscheidende Komponente dieser Geschichte heute im Grunde. Mhm. Ne? Dass wir heute für uns sind das Helden, wenn man das mal so zusammenfasst. Aber für die nächsten Familienangehörigen und vor allen Dingen für die deutsche Bevölkerung unmittelbar nach dem Krieg waren es anscheinend keine Helden, sondern im Gegenteil, die Familie wurde sogar noch diffamiert im Zweifel dafür, dass der eigene Sohn ein Widerstandskämpfer war. Also das ist ja schon ein ganz entscheidender Punkt da am Ende.
Es ist auch tatsächlich so, dass, das weiß ich aus einem Brief meines Vaters, der stammt aus dem Jahr 1998, also das muss man sich mal geben, da beschreibt er eben, dass seine Mutter immer noch anonyme Anrufe erhält, die sie terrorisieren. Hier Jahrzehnte später.
Jetzt hat sich das irgendwann gedreht und das tatsächlich auch schon Anfang der 1990er Jahre. Oder da dreht es sich vielleicht noch nicht, aber da kommt zumindest die Geschichte von Walter Klingenbeck mit an die Öffentlichkeit. Das liegt an einem Aufsatz, der vom Institut für Zeitgeschichte, wenn ich das richtig erinnere, in München herausgegeben worden ist von Zaruski. 1991 dürfte das gewesen sein. Ist das sozusagen dann der Startschuss dafür, dass die Geschichte von Walter Klingenbeck etwas bekannter wird?
Ja, ich denke schon. Also das weiß ich auch eben aus einem Brief meines Vaters. Der hat eben diesen Artikel in einer Zeitschrift abgedruckt gefunden. Also das muss dann eben Anfang der 90er gewesen sein. Und was ich jetzt auch erzählt habe, dieser Zeitungsartikel war 1993. Also da ist das Ganze so ins Rollen gekommen. Und mein Vater, also der ist leider auch vor 20 Jahren gestorben, der hätte wahrscheinlich das auch weiter verfolgt. Also der hat da eben Kontakt zu dem Journalisten damals gesucht, hat dem eben seine Dankesworte ausgesprochen, dass eben der Walter aus der Versenkung geholt wird. Und das ist ja bei mir auch so. Ich bin jetzt im gleichen Alter wie mein Vater damals. Und jetzt erst interessiert hat es mich schon immer, aber jetzt recherchiere ich halt da verstärkt dazu. Jetzt sind halt die Kinder aus dem Gröbsten raus, jetzt ist man beruflich gesettelt, also das trägt dann dazu bei. Also das wäre vielleicht der Zeitpunkt auch für meinen Vater gewesen oder ist es ja auch dann ansatzweise, um eben dem Ganzen nachzugehen. Und über diesen Kontakt zu dem Journalisten ist es dann auch weitergegangen, Kontakt zu dem damaligen Rektor von der Realschule Taufkirchen, die ja dann 1995 in Walter-Klingenbeck-Realschule umbenannt wurde. Und ich habe auch noch eine ganz starke Erinnerung an diesen Abend dieser Namensgebung. Da hatte ich gerade einen Führerschein und es hat so geregnet, es war so dunkel, es war so schrecklich, da hinzufahren mit dem Auto. Ich hatte meine Oma an Bord und meine Mutter. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt leider krank. Und dann ist da dieser Abend gewesen, das Orchester hat gespielt, es gab einige Reden und meine Oma saß neben mir. Und ihr sind die Tränen übers Gesicht gelaufen. Also es war auch sehr ergreifend.
Wie gesagt, ab den 1990er Jahren passiert auch wirklich recht viel, auch in der Forschung zum Nationalsozialismus. Du hast es vorhin auch mal ein bisschen angesprochen. Das geht auch damit, das Ende des Kalten Krieges und dann kommen nochmal neue Perspektiven rein. Aber spät, ja, aber wenigstens jetzt, ich sage jetzt mal nicht zu spät. Also das können wir auf jeden Fall konstatieren. Am Ende sollten wir auf jeden Fall auch nochmal über die Seligsprechung reden, die wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben. Und dazu springen wir jetzt mal in das Jahr 2018, konkret zum 5. August. Nämlich da findet in der Pfarrkirche St. Ludwig ein Gottesdienst anlässlich des 75. Todestages von Walter Klingenbeck statt. Und danach wird auch an seinem ehemaligen Wohnhaus in der Amalienstraße, hier ganz in der Nähe von der Uni, eine Gedenktafel geweiht. Im Nachgang wird dann vom Erzbistum München-Freising die Prüfung der Seligsprechung eingeleitet. Für die Voruntersuchung eines möglichen Verfahrens hat die Kirche dann eine eigene Kommission beauftragt. Zu dieser Kommission gehört auch unsere Kollegin von der LMU München, Denise Reitzenstein, mit der stehst du auch im ständigen Kontakt. Übrigens, Denise, liebe Grüße hier an der Stelle. Carmen, jetzt für dich die Frage, weil du jetzt ja schon sehr stark auch damit involviert bist. Was sind denn so grob die Kriterien, die man nennen müsste, um selig gesprochen zu werden heute?
Also, es muss bewiesen sein, dass das Handeln aus seinem Glauben heraus erfolgt ist. Und dazu müssen eben Zeugen, Zeuginnen gehört werden. Und da es ja jetzt nicht mehr wirklich Zeitzeugen gibt, komme ich jetzt zum Beispiel ins Spiel, weil ich ja eben mit meiner Oma gesprochen habe, also aus von einer Zeitzeugin eben auch noch Sachen erfahren habe. Also das ist das eine, und eben es muss dann ein gewisser Bekanntheitsgrad von dieser zu dieser Person eben bestehen und eben auch ein gewisser Verehrungsgrad.
Ein Ruf des Martyriums habe ich mir aufgeschrieben. Fama Martyrii muss einem vorauseilen. Also wichtig ist, aus dem Glauben ist man heraus zum Märtyrer geworden, wenn ich das richtig verstehe. Ganz entscheidende Frage, die uns natürlich jetzt interessiert: Konntest du denn der Kommission etwas berichten, was bisher öffentlich vielleicht überhaupt nicht bekannt gewesen ist?
Also ich konnte nähere Umstände eben zu anderen Familienmitgliedern schildern und auch eigentlich deutlich machen, denke ich, dass das ganz schönes Leid bei vielen Menschen drumherum ausgelöst hat. Ja, oder es gab viele Konsequenzen. Zum Beispiel mein Opa, der hat diverse Lehrgänge, Ausbildungen bei der Wehrmacht eben hier gemacht und wollte dann 1944 einen Ingenieurslehrgang besuchen, war da irgendwie schon vorgeschlagen, und der wurde ihm aber dann verwehrt, weil eben politisch unzuverlässig, also er hat Verkehr mit einer politisch unzuverlässigen Familie. Also da hat das tatsächlich Einfluss drauf gehabt. Ja, also mein Opa hätte sozusagen studieren können, und das wurde ihm aber abgeschlagen.
Wenn wir jetzt so beim Thema Seligsprechung sind, und das ist, finde ich auch ganz interessant, wir haben Rupert Mayer schon häufiger angesprochen. Mayer war ja selbst Präses der Marianischen Männerkongregation und selbst entschiedener Gegner des NS-Regimes. Und er sollte auch selig gesprochen werden. Der Prozess wird bereits 1950 eingeleitet, also deutlich früher. Die Seligsprechung erfolgt dann 1987, also nach fast 40 Jahren. Aber das Ereignis, beziehungsweise wie diese Seligsprechung dann erfolgt, das ist wirklich schon auch erwähnenswert. Nämlich das Ganze geschieht in einem vollen Münchner Olympiastadion durch Papst Johannes Paul II. Also wir erkennen, finde ich, an dieser Episode auch, dass erstens der Prozess bei Walter Klingbeil natürlich noch dauern kann. Also jetzt irgendwelche Hoffnungen, dass wir jetzt irgendwie nach dem Ausstrahlen der Folge bald irgendwie das in den Nachrichten lesen, müssen wir, glaube ich...
Ob wir es noch erleben.
Ja, das stimmt. Und wir sehen daran auch nochmal, es muss dem Märtyrer eben eine große Verehrung auch zuteil werden. Und es wird sicherlich viele geben, die diese Seligsprechung von Walter Klingbeil begrüßen würden. Also ein junger Mann, der sich wirklich mit 17 Jahren in einer Zeit gegen das NS-Regime auflehnt, als viele Deutsche ja noch an den Sieg Nazi-Deutschlands glauben. Und das will ich auch nochmal betonen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das einen Unterschied macht, aber es ist ja schon auch ein Faktor, zu welchem Zeitpunkt man in den Widerstand geht. Wir hatten Georg Elser angesprochen, der direkt nach Kriegsbeginn sagt, nein, Hitler muss sterben. Wir haben heute Walter Klingbeil angesprochen und dann die Widerstandsgruppe Weiße Rose, die zum Höhepunkt des Ostfeldzuges sich dafür entscheiden. Stauffenberg, der dann wirklich mit den anderen erst relativ spät sich zum Widerstand entschließt. Also das ist bei Walter Klingbeil ja auch nochmal hervorzuheben. Das ist in der Zeit, in der Hitler noch der große Star auch unter vielen Deutschen war und viele Verbrechen auch noch nicht ans Tageslicht gekommen sind. Und das alles ja aus eigener Motivation heraus. Und das heißt, er hatte ja keinen direkten Mentor oder dergleichen, der irgendwie damals leitet. Also ich glaube, das müssten wir am Ende nochmal, wenn man so ein Resümee zieht, über Walter Klingbeil vielleicht nochmal betonen.
Würde ich absolut auch so sehen. Am Ende ist glaube ich, heute auch deutlich geworden, der Glaube, der ihn sein Schicksal auch ertragen lässt oder zumindest hinnehmen lässt. Das zeigen seine Abschiedsbriefe sehr deutlich, die er auch verschiedenen Personen eben geschrieben hat, die ihm nahe standen. Darin spricht er etwa, dass alles in Ordnung sei. Wir waren natürlich jetzt nicht dabei am Ende in der Gefängniszelle und natürlich auch nicht bei der Hinrichtung. Aber würdest du sagen, dieser Einklang mit Gott, das ist es am Ende, was ihn tatsächlich sein Schicksal ertragen lässt? Und wie würdest du insgesamt vielleicht auch sein Wirken als Person für dich bewerten, für die Familie?
Also der Glaube hat einfach eine große Rolle gespielt. Das hat ihm den Weg gebahnt. Das war die Basis. Aus diesem Film von 2004, wo meine Oma eben drin vorkommt. Am Schluss beschildert sie eben so ein bisschen sein Wesen und sie bezeichnet ihn eben als Querdenker. Da verstehen wir natürlich jetzt heutzutage was ganz was anderes drunter, aber es ist so gemeint, dass der eben alles hinterfragt hat. Also ein kritischer Geist war, ein Grübler wahrscheinlich. Mhm. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn man jetzt sehr gläubig ist und ein Grübler ist, dass es durchaus zu Konflikten kommen kann. Aber das war bei ihm ja überhaupt nicht der Fall. Also der war ganz klar und ganz stark in seinem Glauben und eben in seiner Kritik.
Carmen, damit sind wir tatsächlich schon am Ende des Gespräches angekommen. Wir danken dir sehr für dein Kommen und dieses aufschlussreiche Gespräch.
Ich danke auch, dass ich was über den Walter erzählen durfte.
Wir haben jetzt schon häufiger die Abschiedsbriefe angesprochen. Wir möchten tatsächlich mit einem dieser Briefe enden, nämlich dem Abschiedsbrief an Kumpel Hans Haberl. Den hat Walter Klingenbeck geschrieben, als er 19 Jahre alt war und er wäre am 20. März 2024 100 Jahre alt geworden.
Lieber Johnny, vorhin habe ich von deiner Begnadigung erfahren. Gratuliere. Mein Gesuch ist allerdings abgelehnt. Ergo geht's dahin. Nimm's nicht tragisch. Du bist ja durch. Das ist schon viel wert. Ich habe soeben die Sakramente empfangen und bin jetzt ganz gefasst. Wenn du etwas für mich tun willst, bete ein paar Vaterunser. Lebe wohl, Walter.
Das war es mit der Episode für heute. Wenn euch unsere historischen Verbrechen gefallen, dann gefällt euch vielleicht auch True Crime, der Podcast. Wer wird hier zu Recht und wer zu Unrecht verdächtigt? Was, wenn Menschen unschuldig verurteilt werden und ihnen niemand glaubt oder andersrum, wenn der wahre Täter oder die wahre Täterin ohne Strafe davonkommen? Unter Verdacht, auch in der nun schon 7. Staffel des erfolgreichen Bayern 3 True Crime Podcasts, geht es um spannende Kriminalfälle. Diesmal übrigens um Menschen, die unter Verdacht geraten sind. Wer ist schuldig, wer lügt, wer sagt die Wahrheit und werden am Ende immer die Richtigen verurteilt? Ich kann euch den Podcast wirklich nur ans Herz legen. Bayern 3 True Crime unter Verdacht findet ihr in der ARD Audiothek und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.
Ja, und bei uns geht's natürlich auch spannend weiter in der nächsten Folge. Und wir reisen nach Nordamerika und beleuchten das sogenannte Sand Creek Massacre. Und ihr hört schon, es wird wieder ein sehr wichtiges Thema werden, das wir bislang noch nicht beleuchtet haben. Zu Gast wieder bei uns auch Professor Hochgeschwender, den treue Tatortgeschichte-Hörer mittlerweile schon kennen sollten. Also hört wieder rein. Und am Ende will ich noch sagen, dass dieser Podcast eine gemeinsame Produktion von Bayern 2 und der Georg von Vollmer Akademie ist. Die Georg von Vollmer Akademie ist eine ganz wichtige Institution der politischen Bildung. Und politische Bildung ist, ich glaube, das können wir sagen, heute wichtiger denn je. Deshalb besucht doch mal das tolle Veranstaltungsprogramm unter www.vollmer-akademie.de.